Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wie immer bei mir im Studio Martina Prewein von der Kronenzeitung, Kriminalchefreporterin. Hallo.
Hallo, servus Mischa.
Ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit und auch in dieser Folge geht es um den Schwerpunkt des aktuellen Krone Verbrechen Magazins, um den Schwerpunkt mit dem Titel Aus Lust am Bösen. Der aktuelle Fall, den wir hier besprechen, nennt sich Der Killer ohne Reue und wir können uns schon vorstellen, wie in den Folgen zuvor geht es um einen Mörder, der scheinbar motivlos Menschen tötet. Wir gehen zurück ins Jahr 2024 am 3. September und sind in Wien-Floridsdorf in einer Schrebergartensiedlung. Der damals 52-jährige Robert O., ein Obdachloser, der in Floridsdorf wohnt und ursprünglich aus der Slowakei kommt, späht Häuser aus und legt sich hier nun auf die Lauer, Martina.
Der Robert O. ist ein Obdachloser, der dort in der Nähe dieser Schrebergartensiedlung Bahndammweg ein Zelt aufgeschlagen hat und schon seit einiger Zeit dort nachts vor allem, aber teilweise auch untertags herumstreicht und die Bewohner beobachtet. Und natürlich viel schon mittlerweile über die Lebensgewohnheiten weiß. Und jetzt in dieser Nacht, am 3. September, es ist schon spät, da steht er vor dem Schrebergartenhaus einer 91-jährigen Frau von der Grete K. Er weiß über diese Frau, dass sie immer relativ lang fernsieht, er hat sie schon durch die Fenster beobachtet, immer wieder, und dann in ihrem Bett einschläft, also bei laufendem Fernseher. Er hat sie auch an diesem Abend wieder beobachtet und er weiß auch, dass diese Frau trotz ihres doch recht hohen Alters noch sehr gut benannt ist. Also sie führt ein gutes Sozialleben, sie geht selbst sogar einkaufen, sie lädt immer wieder Leute zu sich untertags ein, geht zu anderen Nachbarn. Also sie führt eigentlich ein schönes, beschauliches Leben. Ja, und da steht er so eben auf ihrer Terrasse, raucht noch ein paar Zigaretten. Er hat gesagt, ja, da hat er sich eben vorbereitet, was jetzt kommen wird. Er wird jetzt wirklich etwas Böses tun. Er weiß, dass er das jetzt tun wird und er hat sich auch darauf gefreut. Er hat dann mit einem Feuerzeug die Türe angebrannt. Die Frau hat schon geschlafen im Haus. Also das hat er abgewartet, damit sie eben nicht irgendwie alarmiert sein könnte vorher, besonders durch Geräusche, und hat dann mit einer Zange die Türe aufgebrochen, ist dann in das Schlafzimmer geschlichen, wo die Frau eben in ihrem Bett gelegen ist, hat sie dann sofort mit dieser Zange attackiert, schwerst verletzt auch, hat sie vergewaltigt, hat sie dann mit einem Polster letztlich erstickt und hat dann noch in dem Haus gegessen, getrunken, hat sich Nahrungsmittel aus dem Eiskasten geholt, hat sich dann noch in dem Bett zum Schlafen gelegt und ist dann am nächsten Tag verschwunden von dort, hat dann aber noch seinem Opfer eben Schmuck abgenommen, also einen Ring und eine Kette, die sie getragen hat, und ihr Handy mitgenommen und 150 Euro ungefähr, die sie in ihrer Brieftasche hatte. Er ist dann damit in die Slowakei, in sein Heimatdorf geflüchtet.
Lass uns noch einmal kurz zu dieser unglaublichen Tat zurückgehen. Was besonders auffällig ist nach solchen Morden, dass manche Täter es regelrecht genießen, im Haus des Opfers zu bleiben und in deren Leben ein bisschen stattzufinden, indem sie im Bett schlafen, indem sie sich der Lebensmittel im Kühlschrank bedienen und sozusagen das Leben des Opfers offenbar führen. Du hast ja mit vielen Gerichtspsychiatern gesprochen, unter anderem mit jenem, der diesen Mann untersucht hat, Hoffmann. Was sagt der beispielsweise, warum das solche Täter machen?
Also grundsätzlich ist es so, dass solche Täter, die eben jetzt keine Beziehung zu dem Opfer hatten, ja, also die wirklich töten, weil sie einfach einen Menschen töten wollen und meistens ja diese Opfer dann Zufallsopfer sind, das könnte jemand anderer genauso sein. Wenn man eben aus der Lust am Töten tötet, dann ist es bei diesen Menschen so, dass sie ja überhaupt kein Gefühl erstens mal haben, diesen Opfern gegenüber, und zweitens, dass sie ihre Taten auch überhaupt nicht bereuen. Und was dann drittens auch noch dazu kommt, sie sind dann irgendwie auch in einer gewissen Weise stolz auf das, was sie da jetzt gerade getan haben. Also das heißt, sie genießen es sogar noch, an ihren Tatorten zu sein, sich dort eben, man kann sich das kaum vorstellen, ja, also dass ein Mensch, der gerade jemand aufs Bestialischste umgebracht hat, dann zu einem Kühlschrank geht, schaut, ist dort jetzt Wurst, Käse und wo ist das Brot und sich dort wirklich einen Imbiss zurechtrichtet und trinkt und sich dann noch hinlegt und seelenruhig schläft. Das ist natürlich für uns alle nicht begreifbar. Gott sei Dank, weil würden wir es begreifen, wäre mit uns wirklich was nicht in Ordnung.
Robert O. geht, wie gesagt, nach dieser unglaublichen Tat zurück in die Slowakei, in sein Heimatdorf. Er hat sich aber verraten, indem er DNA-Spuren hinterlassen hat am Tatort.
Ja, der Robert O. war der Polizei kein Unbekannter. Er hatte eben dadurch, dass er an diesem Tatort sich noch lang aufgehalten hat, und er war ja auch vollkommen unvorsichtig, er hat keine Handschuhe getragen, überhaupt nichts. Es wurden eben auf verschiedenen Einrichtungsgegenständen, natürlich auch an der Frau, DNA-Spuren von ihm sichergestellt und auch auf Getränkedosen, wo er sich die Getränkedosen aus dem Kühlschrank geholt hat. Diese DNA von ihm wurde natürlich eingespeichert in die DNA-Datenbank und da hat es dann wirklich ordentlich mal geklingelt, sozusagen im übertragenen Sinn, das so auszudrücken. Natürlich hat man dann gewusst, woher er war, und man hat dann auch in seinem Heimatort natürlich ihn gesucht, ja, hat dann ein Rechtshilfeersuchen gemacht an die slowakischen Behörden und er wurde dann am 21. September dort wirklich verhaftet. Er ist bei Verwandten dort untergetaucht.
Er wird dann an Österreich ausgeliefert, aber erklär uns zunächst einmal, warum diese Datenbank überhaupt angesprungen ist. Was wurde ihm bislang zur Last gelegt eigentlich?
Naja, also er hat eine wirklich arge kriminelle Geschichte schon hinter sich gehabt. 1992, da war er 20 Jahre alt, hat er noch in seinem Geburtsland schon einen Mord begangen. Und zwar an einem anderen jungen Mann, mit dem er in Streit geraten ist. Da kam es dann zu einer Rauferei. Und er hat diesen jungen Mann aber in einen Brunnen geworfen, wirklich zum Ertrinken. Er hatte dann auch einen Prozess, wurde dann wegen Mordes verurteilt, kam allerdings schon nach 12 Jahren frei. Es war so, er war damals bei dieser Tat betrunken, das hat auch als ein bisschen strafmildernd gegolten. Ja, und er kam dann eben frei. Er ist dann relativ rasch nach Österreich gegangen, hat sich dann hier auch einmal zunächst als Obdachloser herumgetrieben. 2007 auf jeden Fall, also das ist dokumentiert, hat er immer wieder ältere Damen ausgespäht auf Straßen und hat sie dann bis zu ihren Wohnungen verfolgt und beraubt, aber wirklich auch auf eine Weise malträtiert, also wie es überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Also ich meine, dass damit, also er hätte diese Damen auch ausrauben können einfach und verschwinden. Aber er hat diese Frauen gequält, auf sie hingeschlagen, ihnen wirklich arge, arge Verletzungen zugefügt. Er hat das nicht nur in Wien gemacht, er hat das auch in Graz gemacht, er wurde schließlich gefasst.
Also es ging ihm nicht ums Geld, es ging ihm wirklich darum, Menschen weh zu tun, und das hat er auch genossen, offenbar, wie er auch immer wieder gesagt hat.
Genau, er hat sozusagen das eine mit dem anderen verbunden, weil dadurch, dass er eben obdachlos war, hat er ja wirklich nie Geld gehabt, also er hat dann natürlich schon Geld auch haben wollen, aber das hätte er ja auf viel einfachere Weise bekommen können. Also im Vordergrund ist sicherlich gestanden, dass er anderen Menschen wehtun wollte und vor allem dann schon erkennbar gewesen, weil er hat sich eben nur Frauen als Opfer ausgesucht.
Und warum hat er sich nur Frauen ausgesucht? Was sagen da die Gerichtspsychiater?
Später dann jetzt, also zu diesem Mord an der Grete K., wurde eben, wie du schon erwähnt hast, von Gerichtspsychiater Peter Hoffmann untersucht und hat gesagt, dass in ihm schon ein gewisser Frauenhass auch ist. Das ist sicherlich aus zwei Gründen, hat er gesagt, sucht er sich Frauen hauptsächlich als Opfer aus. Eben einerseits, weil sie wehrloser sind als Männer, dadurch auch ältere Frauen, das noch zusätzlich dazu. Und weil in ihm wirklich ein Hass gegen Frauen ist. Aber dazu kommen wir dann später. Ich möchte noch kurz sagen, er wurde dann wegen dieser Tatnehmen, wegen dieser wirklich brutalsten Raubüberfälle an mehreren Frauen zu 13 Jahren Haft in Österreich verurteilt, war dann in verschiedenen Haftanstalten hier, hat dann sogar noch eine Zusatzstrafe bekommen, weil er 2011 einen Mitinsassen brutal misshandelt hat. Also dabei kam er noch einmal 2,8 Jahre Haft dazu. Ab 2016 hat er dann die Strafe nicht mehr in Österreich verbüßt, sondern kam in die Slowakei und ist dann eben dort in einem Gefängnis gesessen. Und da ist er dann im Jänner 2024 entlassen worden.
Und im gleichen Jahr 2024, also hat er dann die Bluttat an Grete K., der über 90-jährigen Frau aus Wien-Floridsdorf, begangen. Die Frage, die sich immer wieder stellt, das war auch bei unserem letzten Fall so: Wie ist es möglich, dass Menschen rauskommen und das Ganze wieder begehen können?
Wie er diese Verurteilung im Jahr 2007 hatte, wurde offensichtlich seine immense Gefährlichkeit nicht erkannt, weil er ist zu einer normalen Haftstrafe verurteilt worden. Also das heißt, es wurde nicht erkannt, dass er psychisch schwer gestört ist, dass er gefährlich ist. Und dadurch hat er eben diese normale Haftstrafe ohne eine Auflage bekommen, also das heißt ohne einer zusätzlichen Verwahrung. In Deutschland sagt man Sicherheitsverwahrung, bei uns heißt es Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beziehungsweise in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Und da werden eben halt die Häftlinge behandelt, weil sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörung so schwere Taten begangen haben. Das hat bei ihm alles nicht stattgefunden. Möglicherweise wurde es auch nicht erkannt. Ich verstehe es ehrlich gestanden nicht, warum es nicht erkannt wurde, weil diese Taten ja doch recht auffällig waren, weil es eben wirklich überbordende Taten waren. Ja, wir haben ja auch schon gesprochen im Podcast von uns vom sogenannten Overkill. Da hat zwar keine Übertötung, also keine Tötung stattgefunden, aber es waren eben Handlungen, die völlig absurd waren, ja, also schwerste Verletzungen, und es war ein Glück, dass diese Frauen überhaupt überlebt haben, muss man auch dazu sagen. Das ist immer auffällig an einem Täter, wenn ein Räuber einem Menschen, weiß nicht, die Handtasche stiehlt oder irgendwas und das wegreißt und dann wegläuft, kann man eher davon ausgehen, dass der keine Persönlichkeitsstörung hat, sondern rein aus finanziellen Gründen, also weil er das Geld haben will oder was da drinnen ist. Aber wenn jemand dann noch Opfer malträtiert, vollkommen sinnlos, da müssten eigentlich alle Alarmglocken schrillen.
Was in diesem Fall offenbar nicht passiert ist, du hast auf jeden Fall schon darüber gesprochen, dass er einen besonderen Hass auf Frauen hatte. Was weiß man darüber, wie das entstanden ist? Und somit gehen wir auch ein bisschen zurück in seine Kindheit vielleicht.
Man kann sich ja nur auf das verlassen, was er erzählt hat. Ja, also es wurden keine großartigen Recherchen dann in der Slowakei angestellt, ob das alles jetzt genauso stimmt, wie er es erzählt hat. Er hat gesagt, er ist in einer ganz großen Familie, also mit, ich glaube, 8 Geschwistern aufgewachsen, in ärmlichsten Verhältnissen, eben in diesem Dorf in der Slowakei, ist so gut wie nie zur Schule gegangen, weil er schon als Kind arbeiten musste, er hat in einem Steinbruch geschuftet. So hat er das erzählt. Und hätte angefangen, Alkohol zu trinken, und dadurch hätte er dann diesen ersten Mord begangen an diesem anderen jungen Mann, den er in einen Brunnen geworfen hat. Ob das jetzt mal alles so stimmt, ja, also er hat auf jeden Fall später anscheinend wirklich nichts mehr getrunken, aber sei es alles dahingestellt, er hat dann erzählt, dass er nach seiner Haftentlassung, eben nach diesem Mord, hätte er dann versucht, ein wirklich anständiges Leben zu führen. Er hatte einen großen Traum, dass er eine Familie gründet, dass er eine liebende Frau an seiner Seite hat. Es wären aber dann mehrere Beziehungen zu Frauen fürchterlich gescheitert, weil sie ihn betrogen, bestohlen hätten. Ob das alles stimmt, ist wirklich nicht nachvollziehbar, ja. Aber das sind eben seine Angaben. Und dann hätte er eben beschlossen, nicht mehr ein Opfer zu sein, sondern ein Täter zu werden, was ja schon mal nicht stimmt, weil er hat ja schon einmal einen Menschen umgebracht gehabt. Also er war ja schon mal ein Täter, und zwar ein Arger. Wenn wir wieder zurückkommen in das Jahr 2024, also in dem Jahr, wo eben dieser Mord stattgefunden hat, an der Grete K. im September, im Jänner ist er entlassen worden, war dann in seinem Heimatdorf wieder bei Verwandten untergekommen, ist dann aber auch viel in Budapest gewesen, hat dort schwarz auf einer Baustelle gearbeitet und ist aber immer wieder in die Slowakei zurück, um dort Notstandshilfe zu bekommen. Das waren 80 Euro pro Monat. Und dann im Mai, genauer gesagt, ist er dann nach Österreich gegangen, hat dann hier als Obdachloser gelebt, ein Obdachlosenheim, war illegal hier, ist aber halt versorgt worden, hat da mitunter warmes Essen bekommen, hat sich geduscht, hat dann auch gebettelt untertags in der Innenstadt, ja, hat sich damit irgendwie über Wasser gehalten und hat an verschiedenen Orten mit einem Zelt sozusagen gelebt, ja, oder in einem Zelt gelebt. Und zuletzt im Sommer dann eben dort in der Nähe dieser Schrebergartensiedlung, wo er dann fix dieses Zelt aufgeschlagen hatte. Die Krux an dem Ganzen ist noch, also er ist sogar am 30. August aufgegriffen worden von der Polizei und ist abgeschoben worden in sein Heimatland. Er ist abgeschoben worden und ist quasi in den nächsten Zug zurück nach Österreich gekommen und hat dann fortgesetzt, was er schon Wochen davor gemacht hat, eben diese Bewohner dieser bestimmten Schrebergartensiedlung auszuforschen. Einzig mit dem Ziel, er wollte dort, so hat er gesagt, eine Frau bestehlen und sie vergewaltigen. Später hat er dann auch gesagt, auch töten. Das wäre zunächst einmal sein Ziel gewesen. Und da hatte er zunächst einmal im Visier eine jüngere Frau, so um die 40, die in der Nachbarschaft von der Grete K. gelebt hat. Und die hat ihm eben so gut gefallen und die hat er auch besonders beobachtet. Und er ist dann draufgekommen, dass die einen Freund hat, der öfters bei ihr übernachtet. Und dadurch hat er sich dann gedacht, dieser Freund, er weiß ja nicht, wenn er dann einsteigt in ihr Haus in der Nacht, mal ist er da, manchmal ist er nicht da, vielleicht versäumt er da irgendwas, dass der kommt. Das ist ihm ein zu großes Sicherheitsrisiko und drum hat er sozusagen umgeschwenkt auf diese 91-jährige Frau, weil er wusste von ihren Lebensgewohnheiten, dass da in der Nacht nie wer bei ihr dort ist.
Und deswegen ist dann fatalerweise die Wahl unter Anführungszeichen auf die über 90-jährige Grete K. gefallen mit dem uns bereits bekannten Ausgang. Er wurde dann verurteilt, Robert O. Wie ist das Urteil ausgefallen, Martina?
Also er hat lebenslange Haft bekommen. Der Prozess war dann im Juni 2025, Wiener Landesgericht, lebenslange Haft. Diesmal wirklich plus Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum auf unbestimmte Zeit. Also das heißt, er dürfte erst entlassen werden, wenn er sozusagen geheilt ist von seiner schweren Persönlichkeitsstörung. Bei ihm ist es so, das war dann auch eigentlich sehr überraschend, also jetzt nicht vorweg, also er hat im Prozess dann alles genauso wie in Verhören zugegeben, hat sich ein bisschen auch natürlich als Opfer dargestellt, eben schlimme Jugend, diese Richtung, aber hat überhaupt keine Reue empfunden, also das war merklich und er hat überhaupt kein Mitleid gehabt für sein Opfer. Und wie das Urteil verkündet wurde, hat er gelächelt und er hat sich wirklich gefreut. Er hat dann nachher zu seiner Anwältin, der Ina Christine Stieglitz, gesagt, dass er nicht unglücklich ist über dieses Urteil, weil er hat sich eigentlich in österreichischen Gefängnissen immer sehr wohl gefühlt. Da geht's ihm besser als Obdachloser. Er hat dort eine Zelle, er braucht sich nicht drum kümmern, dass er irgendwo sich Essen beschafft, sondern das bekommt er. Er hat dort ein Dach über dem Kopf, klarerweise, und hat dort ein Bett. Das Einzige, was er jetzt hofft, ist, dass er eben nicht in die Slowakei überstellt wird, weil dort gefallen ihm die Gefängnisse nicht so gut.
Danke, Martina. Das war ein weiterer Fall aus dem Magazin Krone Verbrechen zum Schwerpunkt aus Lust am Bösen. Das ist ja immer das, was uns Hörer am meisten fasziniert und fesselt, die Suche nach einem Erklärungsmuster bei solchen Morden. Weil hier geht's einfach ums Töten, um die Lust am Töten. Und es ist so, es könnten sie gar nicht anders und es gibt eigentlich keine Erklärung dafür, die man zum Beispiel auf die Kindheit zurückführen könnte oder auf andere Umstände, die solche Taten auslösen könnten.
Also man sagt schon, also das wissen mittlerweile die Psychiater, die glauben eben daran, dass es eine Art Anlage dafür gibt. Mhm. Wir haben ja alle in uns Genetik, wir sind für verschiedene Krankheiten anfälliger, dadurch aber auch für psychische Krankheiten. Und man kann auch wirklich eine Anlage für eine Persönlichkeitsstörung haben, ja. Das kann aber, wenn eine Jugend ganz positiv verläuft, wirklich toll ausgemerzt werden. Also durch ein tolles soziales Umfeld. Aber da muss schon alles ganz, ganz positiv verlaufen. Es muss aber dann auch nicht geschehen. Wenn diese Anlage so stark ist, kann das eben rauskommen. Und das ist das, was wir das Unbegreifliche nennen.
Danke, Martina Prewein. Wer wöchentlich solche Insights von Martina Prewein bekommen möchte, kann natürlich den Newsletter abonnieren auf krone.at/newsletter und jeden Sonntag eine aktuelle Geschichte in der Kronenzeitung lesen. Wir hören einander wieder in 2 Wochen.
Danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.